Power von der Eastside ist auf die Flagge geschrieben, die über uns weht. Und es ist mir eine besondere Freude, natürlich ist es eine besondere Freude, dass es so voll ist, diesen Abend hier jetzt zu eröffnen. Es ist die 7. Station dieser Wanderausstellung, die es dann doch geworden ist. Und es ist zumindest potenziell die Endstation, weil, wie ihr vielleicht wisst, der Sender dann hier aufschlug und einen anderen Namen bekam. Und dann schrittweise eben auch eine andere Gestalt. Und wir wollen hier zusammen, und zwar Marion Brasch zu meiner Linken. Und Rex Joswig zu meiner Rechten. Hallo. Über diesen Weg von DT64 reden, beziehungsweise auch über die Wege dieser beiden Protagonisten zu DT64 und dann über DT64 hinaus, also über Radiowege. Vielleicht steige ich ein bisschen persönlich ein. Also ich bin so ein bisschen zwangsweise zu DT64 gekommen, insofern als dass ich radiosozialisiert wurde in Frankfurt-Oder beim Armeesportclub Vorwärts. Aber mehr an Details gebe ich jetzt nicht preis. Zumindest im Sendegebiet von einflussreichen Stationen wie SFB oder RIAS, so, das waren die Dinge, die mich so herangeführt haben, popkulturell. Und da wusste ich, glaube ich, noch gar nicht, dass es überhaupt sowas wie DT64 gibt. Und dann bin ich aber, da die Popkultur dann das Interesse an dem Kampfsport, den ich da betrieb, doch etwas gemildert hat oder ich mich in andere Kämpfe begeben habe, wurde ich dann zurückgesandt in die Einöden, aus denen ich eigentlich kam, nämlich das, was heute Vorpommern heißt, in den Unort Torgelow. Da kamen die entsprechenden Radiostationen nicht mehr so hinein. Und es war im Jahr 1986, das Jahr, in dem DT64 dann ein eigenständiger Sender wurde, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt schon war. Allerdings waren die Einöden sogar so einödig, dass zu dem Zeitpunkt selbst DT64 nicht zu empfangen war, weil der Sender Helpterberg bei Neubrandenburg erst, ich glaube, im März 87 aufgeschaltet wurde. Da gab es eine kleine Zwischenstation, Stimme in der DDR, eine Silvestersendung, von der ich erfuhr, weil die entsprechende Person, die diese Sendung gemacht hat, damals Moderator der Beatkiste war. Und wie wir gerade gesehen haben, ist er auch anwesend. Lutz Schramm. Der also bei der Beatkiste moderierte und dort auch immer mal so, das war damals ein wichtiges Stichwort, schräge Sachen gespielt hat. Und dann eben auch darauf verwies, dass es diese Silvestersendung geben würde. Und das war für mich so ein Einstieg in mir unbekannte oder zumindest von Ahnung eher erfüllte Welten des Klangs und Gegenklangs. Und damit war ich infiziert und im doppelten Sinne dann DT64 abhängig, weil A, es war die einzige vernünftige Radiostation, die überhaupt hereinzubekommen war. Und B, gab es eben diese spezifischen Sendungen wie vor allen Dingen das Paroktikum, aber auch Trend und andere, die mich sehr geprägt haben. Und das ist so das, was ich so mitschleppe anscheinend und was dann dazu geführt hat, dass wir als Zonik, verweise ich gleich mal auf diese Merchandise-Ecke, Zonik Magazin, 93 gegründet, dann irgendwann ausgewachsen mit verschiedenen Projekten, steht allerhand rum. All die Dinge, die da aufgeregt sind, bis auf die extrem seltenen letzten DT64-Bücher, die wir hier zu Höchstpreisen nachher verschleudern werden. All diese Dinge sind in gewisser Weise auch getriggert durch das, was ich damals bei DT64 aufgesaugt habe. Und das führte dazu, dass wir dessen gewahr werden, dass es ja diese Rettungsbewegung Anfang der 90er gab und dass sich das ja auch wieder jährt. Man ist ja projekthaft auch an diese Jubiläen ein bisschen gebunden, dass wir dann angefangen haben, diese Power von der Eastside Ausstellung zu machen, die jetzt eben, und da schließt sich endlich der Bogen, hier in Halle aufschlägt. So, das ist so vielleicht so ein bisschen mein Radioweg. Und jetzt aber mal zu euch beiden. Ich habe mich jetzt als Hörer bekannt, logischerweise. Wart ihr denn DT64-Hörer? Ehrlicherweise.
Nein. Also ich gehörte wahrscheinlich zu der Mehrheit der jungen Leute, die kein Ostradio gehört haben. Und erst dann angefangen haben, Radio zu hören, also Ostradio, sprich DT64 oder Stimme der DDR, also diese Spezialsendung, die du schon erwähnt hast, als man die gefunden hat, also so entdeckt hat, es gibt eben genau diese Sendung auch, die gab es dann aber eben vorher nicht. Und so bin ich überhaupt zum Radiohörer oder zur Hörerin von DT64 geworden. Vorher habe ich das, gab es ja diese Mitschnittsendungen und so, wo man punktuell dann irgendwie was mitgeschnitten hat und dann aber wieder ausgemacht hat, weil diese tägliche Berichterstattung im DDR-Radio war ja nicht zu ertragen. Und die Musik eben zum großen Teil auch nicht.
Ich habe meine ersten Radioerfahrungen waren Sender Schwerin, Studio Neubrandenburg. Und zwar, da lief bei uns sonntags vormittags immer Utmine Stromtiet und Utmine Franzosentiet von Fritz Reuter.
Oh, schön.
Plattdeutsche hier Bühne.
Aber du redest jetzt von deiner Kindheit schon, oder?
Ja,
oder?
Schon.
Ach so,
jetzt
da,
schon.
Wenn dann.
Ja. Ja, der Kreis schließt sich doch, Marian, weißt du doch.
Ja, stimmt. Ne?
Also insofern. und dann, als ich dann in Berlin wohnte, als junger Mensch, oben in Mecklenburg habe ich SFB gehört, natürlich SF Beat. Und so einschneidende Erlebnisse, wie ich komme von der Schule nach Hause. Also ich war auf der erweiterten Oberschule Friedrich Engels in einem Stadtgebiet, das Oststadt hieß. Die Ironie ist mir erst später aufgegangen. Ich komme nach Hause und ich war 16 und mache Rema Andante an, die Stereoanlage, die es damals gab, die schönen Bums hatte. Die stand in einer rumänischen Anbauwand und aus dem Radio schrie mich ein Typ an mit der Parole God save the Queen, a fascist regime. Und das Leben war ein anderes nach diesem Lied. Ich hätte eigentlich noch zur FDJ-Stunde gehen müssen, nachmittags. Das habe ich erstmal nicht gemacht. Weil nach den Sex Pistols war FDJ irgendwie abgemeldet. Und dann fing ich in Berlin dann an, auch DT64 zu hören. Paroktikum eben. Paroktikum war die Sendung, wo man einfach die Underground-Musikszene abgebildet hören konnte. Und das wurde dann auch für uns dann interessant, weil wir dann selber auch mit unserer Band später dann auch in der Sendung gespielt worden sind. Und das war das Allergrößte überhaupt. Lutz Schramm hat uns im Radio gespielt. Da sind wir mit stolz geschwellter Brust durch den Prenzlauer Berg gegangen.
Ne, es gab einen ganz tollen Beitrag von Abby Fischel, damals eine wichtige Figur, so als DJ unter anderem, Berlin, x-mal. Der Jugend,
genau.
Der da einen Beitrag
im
gemacht
Gérard hat. Im Philipp haben sie auch Konzerte veronstaltet, ja. Mit Ronny Galenzer zusammen.
Genau, und ja. Als wir in Leipzig zusammen saßen, das ist ein bisschen ein Nummernprogramm auch, das wir natürlich hier durchführen, wenn auch immer wieder neu.
Anekdoten agogo.
Genau, da haben sie sogar aus diesem Text kurz zitiert, aber den habe ich jetzt nicht dabei. Müsst ihr selber recherchieren, ich weiß nicht, ob er auf paroktikum.de steht. Vielleicht steht er dann irgendwann da. Lutz hat jetzt ja Zeit. Ja. Marion, du bist dann als Nichthörerin zu diesem Sender gekommen. Schildere doch mal, wie sich so etwas zugetragen hat.
Es trug sich folgendermaßen zu. Ich war in einer Band, die nicht der Rede wert ist. Aber wir hatten so einen kleinen Insider-Kult-Status, weil wir ziemlich gut so Cover gemacht haben von so Crosby, Stills & Nash, also waren fünf Leute und jeder hat alles gespielt und alles gesungen und so. Also Crosby, Stills & Nash und Joni Mitchell und so Zeug. Und wir haben bei irgendeiner Jugendwerkstattwoche der Amateurtanzmusik, so hieß das, in Suhl gespielt und im Musikantenclub und DT64 war da, Lutz Bertram moderierte eine Sendung und die wollten uns interviewen, also diese Band. Und die Jungs haben gesagt, also die Jungs der Band haben gesagt, mach du das mal, weil du bist die mit den vollständigen Sätzen. Weiß ich nicht, das hat sich später auch als Irrtum rausgestellt, aber in dem Moment war es tatsächlich so. Und ich wurde interviewt von Lutz Bertram und dann hieß es, übrigens, es wird irgendwann eine Erweiterung dieses Jugend, war damals noch 3 Stunden, Jugendprogramms geben. Und wir suchen Leute und hast du nicht Lust, kennst du nicht Leute, die beim Radio arbeiten wollen, bei diesem Sender? Wir suchen händeringend Leute, Redakteure, wie auch immer. Und ich arbeitete damals bei irgendeinem Verlag und langweilte mich viel und dann dachte ich, ach ja, warum, oder beim Komponistenverband. Also es war jetzt nicht so spannend und dann habe ich mich da beworben in der Musikredaktion als Musikredakteur und wurde genommen. Also weil die so ziemlich alles genommen haben, was nicht bei drei auf dem Baum war. Also weil, also irgendwie abgebrochene Architekturstudenten und Baufacharbeiter und so. Also da war so ein ziemlich bunter Haufen von Leuten, die erstmal mit Radio machen oder Journalismus überhaupt nicht so viel zu tun hatten. So war es bei mir.
Ja, du hast beim letzten Mal auch noch erzählt, wie die Eignungsprüfung lief.
Ne? Ja, das war tatsächlich lustig. Also es gab ein Bewerbungsgespräch, und dann fragte mich der damalige Musikchef, also von dieser Tagesmusikredaktion, ob ich denn sofort sagen könne, welche Mitglieder die Rolling Stones und die Beatles hätten. Konnte ich. Und was denn der Unterschied zwischen Dur und Moll sei, konnte ich auch erklären, weil ich eine musiktheoretische Ausbildung hatte. Ich ging auch zur Musikschule. Und das war's. Also mehr war nicht. Und es gab sicher noch so ein paar andere, wurde sicher auch abgefragt, im Klassenstandpunkt, aber daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Und vielleicht wurde danach auch gar nicht gefragt, keine Ahnung. Also es wurde aber nicht irgendwie. Nee, eigentlich wurde kein Klassenstandpunkt hinterfragt oder gefragt. Ich habe jetzt überlegt, vielleicht. Es war ja doch ein Staatsbetrieb.
Es war so eingeübt, dass man das vielleicht einfach so gemacht hat.
Ja, weiß ich nicht. Nee, gar nicht. Also ich kann mich nur an diese beiden Fragen erinnern, und die konnte ich richtig beantworten, und damit gehörte ich dazu.
Meinst du, dass sie wussten, aus welcher Familie du kommst?
Nein. Nee? Wir waren ja keine, wir waren keine bekannte Familie. Was im Gegensatz zu dem, was jetzt öfters behauptet wird. Also nein, gar nicht, null. Also mein Vater war irgendwie, nein, das ging da nicht. Also ging da, und die haben ja auch Leute eingestellt, die überhaupt nicht irgendwie verbandelt oder verbunden waren mit irgendwelchen. Also gab keine Seilschaften und keine Begünstigten und so weiter. Die haben mich einfach so genommen. Das kam vor.
Ja, und wie war es dann im Sender? Also wie würdest du das atmosphärisch beschreiben? Der Sender hatte ja auch, das muss man dazu sagen, vielleicht mal kurz zur Vorgeschichte, wenn ich noch was einschieben darf, weil die Frage ja sich vielleicht stellt, im Sender, also für die es vielleicht nicht wissen, 1964 als Festivalradio eigentlich für 5 Tage gegründet, dann derartig populär, dass es nach ein paar Wochen dann eben zu so einem Sendefenster wurde. Und dann über verschiedenste Stationen über die Jahre hinweg existiert. Und 1986 wird dann ein eigenständiger Sender daraus. Und das passiert deswegen, weil es ein Jugendforschungsinstitut in Leipzig gab, das immer fleißig Untersuchungen gemacht hat, soziologischer Art, und dargelegt hat, dass, wie man sich denken kann, wie sich hier ja auch schon bewiesen hat, die Jugend hört die DDR-Medien nicht, und es wurde immer weniger, der Anteil. Und da war es dann so, dass irgendwann der Aufruf zurückging. Die haben im Übrigen an das ZK der SED ihre Reports geschickt, also nicht an die FDJ oder so. Und wirklich im ZK der SED kam dann irgendwie dieser Gedanke wohl auf, dann müssen wir jetzt vielleicht Maßnahmen ergreifen. Und eine der Maßnahmen war die Schaffung eines eigenen Jugendsenders, was damals auch eine Seltenheit im internationalen Maßstab war. Und es war dann so, dass zurückgespiegelt wurde an das Institut, überlegt euch mal, wie so ein Sender aussehen könnte. Keine Vorgaben. Da waren die erstmal baff, wie jetzt keine Vorgaben. Und haben dann so Papiere aufgesetzt, und dazu gehörte eben Ausbau der Musikschiene, Spezialschienen schaffen, Spezialpublikum binden. Wie man sehen kann, ist das auch gelungen. Zumindest für die in Abhängigkeiten existierten. Und aber es gab auch so Ideen, die ja auch umgesetzt wurden, Nachrichten verkürzen. Honecker nicht mehr mit allen Adelstiteln benennen, sondern nur noch, was sich Honecker trifft, keine Ahnung, Gorbatschow oder so. Also nicht mehr Vorsitzender und so weiter und so fort. Also so dem eine Geschwindigkeit geben, jugendliche Ansprache und so. Und viele von diesen Anregungen wurden wohl auch umgesetzt. Und da kam dann eben dieses Programm heraus, das sich ja nicht nur durch diese interessanten Musiksendungen ausgezeichnet hat, sondern eben auch so Psychologiesendungen und ähnliche Dinge. Also wirklich ein bisschen Lebenshilfe, wobei, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, die Rahmen die gleichen blieben, also die politischen Rahmen. So. Also man hat dieselben Meldungen durchgegeben, vielleicht ein bisschen verknappt, aber auch dort wurde bei der Ernte gesiegt und so weiter und so fort. Also das war natürlich klar. Das vielleicht so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte, wie es überhaupt zu diesem Sender kam. der dann auch dem als eigenständiger Sender dann eben auch so eine, ja, so eine gewisse Wirkungsmacht entfalten konnte über die Jahre hinweg, aber da werden wir noch drüber reden. Wie war es für dich innerhalb des Senders?
Also ich habe dann in einer Tagesmusikredaktion gearbeitet, das heißt also, wir haben die Wortsendung, also das Tagesmagazinprogramm mit Musik bestückt. Das war also ja noch alles sehr analog. Da gab es Karteikästen und so weiter und so fort. Und da hat man die Musiktitel rausgezogen und ins Archiv gebracht und dann die Koffer auf den Sender. Also wir wurden auch die Kofferträger genannt. Ja. Und das war mein Job zuerst so. Also richtig Musikredakteurarbeit. Und dann habe ich auch angefangen, Beiträge zu machen und so weiter und so fort. Und dann kam ich, also diese Tagesmusikredaktion saß im 8. Stock und dann bin ich aufgestiegen in den 7. Stock und da saßen die coolen Jungs wie Lutz und so, also die Abendmusikstrecken gemacht haben. Und da bin ich dann später quasi auch gelandet und war sehr froh, habe dann auch angefangen zu moderieren und so, was ziemlich katastrophal und schrecklich war am Anfang, bis ich verstanden habe, dass ich gern nicht Moderator spielen muss, sondern einfach nur sein muss, wer ich bin, um das zu sagen, was ich sagen will und so. Also das war die Musikredaktion und das war Musik, die Musikredaktion, das war eine Insel. Wir hatten mit den Leuten unten im Tal in der Wortredaktion nichts zu tun. Wir haben die auch verachtet. Was heißt verachtet? Die haben uns nicht ernst genommen, wir fanden uns wichtiger, weil warum hört man Radio wegen der Musik und so. Also da gab es jetzt wenig so. Das änderte sich dann 90, dann, als der Sender wirklich richtig cool wurde in dieser Übergangszeit und so änderte sich das auch, weil wir dann auch Hand in Hand gearbeitet haben und uns gegenseitig auch ernster genommen haben. Also so habe ich das erlebt. Verachtung ist jetzt ein großes Wort und wahrscheinlich sehr unfair, aber ja. Die haben eben tatsächlich, also die Berichterstattung bei DT64 war bis Sommer 89 systemkonform, sicher hat man uns an der längeren Leine spielen lassen, also da gab es noch mehr Freiheiten, wie du gesagt hast, die Nachrichtengebung war anders, aber dann passierten dann schon immer Dinge, wo wir schneller waren, auch als die anderen Medien, so, aber gar nicht, weil wir viel frecher waren, weil die genau gemerkt haben, man muss irgendwie die jungen Leute bei der Stange halten. Und deswegen durften wir vielleicht mehr als andere.
Rex, hast du das auch wahrgenommen oder war das jetzt so, war für dich das nur Paroktikum als so eine wichtige Ebene, wo man sich selber wiederfindet mit der Band und den Freunden, / Konkurrenten der Szene? Hast du das sozusagen jetzt nur dann Spotlight-mäßig wahrgenommen oder hast du dann auch noch mehr DT64 gehört? Oder?
So, als man anfing, sich für Musik zu interessieren, da gab es eine absolut kuriose Sendung, die hieß Vom Band fürs Band. Ich glaube aber, das war Stimme der DDR oder so. Und das war nachmittags, das passte ganz gut nach der Schule. Und da wurde dann ein Album komplett ausgespielt. Das war der Knaller. Da habe ich mal Jazz Rotal aufgenommen. Thick as a Brick, so Zeug. Ne? Also es ging in erster Linie um Musik, ganz klar. Und da war leider Ostradio hinten dran. Also das ist ganz klar. Also John Peel darf man nicht vergessen. Also da war ja eigentlich das, was aktuell war und was man hören wollte. Naja, und dann kam ja auch noch dazu, dass das gesamte Ostradio natürlich für Leute, die jetzt nicht systemkonform gelebt haben, also auch sowieso abgelehnt wurde, ne? Weil es ja als Manipulationsinstrument letztendlich auch gebraucht wurde. Und da ist natürlich auch gutes Zeug dann einfach mit draußen gewesen. Was ich jetzt im Nachhinein mitgekriegt habe, also nachdem man so auch Details aus der späten Zeit von DT64 mitbekommen hat, da sind ja super coole Sachen gelaufen. Also zum Beispiel Balitzki, also was der auch im Rahmen von DT64 so durchgezogen hat, ich glaube ganz früh Depeche Mode gebracht und so, das sind Sachen, die man natürlich nicht mitgekriegt hat, weil man das Ding an sich boykottiert hat, ne? Diesen ganzen Staatsrundfunk, und da fiel DT64 natürlich auch drunter. Aber das hat sich ja dann schlagartig geändert, ne? Wie sich ja dann sehr viel auf einmal geändert hat. Auf einmal sind die Welten zusammengebrochen und auf einmal wurden die Karten komplett neu gemischt. Und das war ja dann super spannend.
89 ist es so, dass DT64 das erste DDR-Medium, das über die Montagsdemonstrationen berichtet. Ich glaube, am 17.10., also noch einen Tag bevor Honecker dann vom Stuhl gewischt wird, gibt sich dann Anfang November eine eigene Redaktion, was natürlich nicht vorgesehen war, aber ihr habt das einfach gemacht. War das wie so ein Palastrevolte? Oder?
Ja, also also ich musste auch so ein bisschen meiner Erinnerung kramen, weil ich das die Vorgänge nicht mehr ganz so zeitlich auf die Reihe kriege oder weiß, wie es war. Es gab eine Gewerkschaftsversammlung, wo die damalige Intendantin saß, also die ganze Chefriege saß da vorne und wir haben quasi unserer Intendanz, unserer Sendeleitung komplett das Misstrauen ausgesprochen. Und das war im November 89 und das war, also es ging nicht anders. Also sie haben dann auch gesagt, ja, also wir treten zurück. Das war ja im Prinzip ein Vorgang, der gar nicht rechtliche Grundlagen hatte. Also du kannst ja einer Chefredaktion oder einer Sendeleitung nicht das Misstrauen und dann treten die zurück. Das war also gab keine rechtliche Grundlage. Und sie haben es aber gemacht, weil das in dieser Zeit ja sowieso alles möglich war, auch das. Und dann haben wir quasi gesagt, okay, wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand und setzen einen Chefredakteur ein und bestimmen unser Schicksal selbst. Und dann fing es an, ein anderes Radio zu werden, weil wir dann, also das deutete sich schon vorher an, es gab schon vorher Vorfälle und auch Veränderungen und so eine kleine Partisanaktion oder schon auch für größere Partisanaktionen. Aber dass es dann radikal eine Veränderung gab innerhalb der Strukturen, das war dann tatsächlich mit dieser Gewerkschaftsversammlung vollzogen.
Ja, und dann begann sozusagen der lange Sommer der Anarchie.
Ja.
Ne? Der, naja, also mehrere Jahreszeiten. In der Anarchie ist immer Sommer.
Frühling fände ich besser.
Das war Dietmar Ringel hieß der. Also der wurde eingesetzt erstmal von uns, weil wir haben ihm das Vertrauen ausgedrückt. Der kam aus der Wortredaktion, der galt für uns als integer und hat quasi die Geschäfte geführt, bis ein neuer Chefredakteur, das war dann Schiwak, Michael Schiwak, kam. Und quasi
aus dem Westen importiert.
Aus dem Osten in den Westen gegangen und dann zurückgekehrt quasi. Ne?
Also aus dem Westen importiert.
Ja.
Eine faule Ostfrucht aus dem Westen
importiert. Ja, eine faule Ostfrucht. Der war früher, glaube ich, bei Stimme der DDR oder so. Ja, genau. Also der hat auch bei Radio, beim DDR-Rundfunk gearbeitet, ist dann in den Westen gegangen und ist zurückgekommen. Ja.
Ja, du greifst schon ein bisschen vor. Nee. Aber, naja, gut. Ja. Der
er hat sich dann genauso benommen. Ja,
ja. Ja. Genau. Da können wir es jetzt auch beenden. Er ist an allem schuld. Und das System. Nein, nein.
Er ist nicht zufällig hier, oder?
Für mich war das ideales Radio, würde ich jetzt ganz einfach so banal sagen. Man konnte es zu jeder Zeit einschalten. Ihr wart einfach auf der Wellenlänge, natürlich auch in dieser relativen Abkoppelung, könnte man sagen, so frei schwebend, wie es ja vielen ging. Keiner wusste, wo es so hingeht. Und ihr habt das sehr gut transportiert, alles ausgelotet, sehr witzig, sehr spitz auch die politischen Dinge artikuliert. Also einen guten Abstand auch zu den Dingen immer gewahrt. Und einfach so, keine Ahnung, kam eben 6 Uhr morgens auch Primal Scream oder so. Das war extrem begeisternd. Und das hat ja auch dann das erzeugt, was wir vor allen Dingen hier in der Ausstellung, die wir ja bald eröffnen werden, darstellen. Nämlich das, was dann notwendig wurde für uns, als dann die Frage sich stellte, die ja auch sehr schnell in einer Aktion hochbrandete, nämlich, was wird jetzt daraus? Es gab den Einigungsvertrag, August 90, dort wurde festgelegt, die Medien sind zu überführen ins föderale System der Bundesrepublik und abzuwickeln bis zum 31.12.91, so nicht Lösungen innerhalb der zu schaffenden neuen Strukturen gefunden werden. So. Und das ging alles sehr langsam an, aber sehr plötzlich wiederum, und zwar noch zu DDR-Zeiten, gab es den Frequenz-Coup. Vielleicht schilderst du das, weil du warst ja im Sender. Wie hast du das erlebt? Was war das?
Also es war, glaube ich, der 7. September, kann es sein? 7. September 90. Auch da war das so der Flurfunk. Hast du mitbekommen, wir sind irgendwie nicht mehr auf Sendung? Was ist denn da passiert? Also da die Gerüchteküche brodelte. Also der Vorgang war, den kannst du politisch kannst du den nochmal richtig erklären. Der RIAS wurde auf unsere Frequenzen gesetzt, auf die Frequenzen von DT64. Was dahinter, das letzte Mal haben wir uns ja gesehen in Greifswald und da war Singelstein auch da, der damals der Intendant war vom abzuwickelnden, ne? Mhm. Und er dann irgendwie schilderte, es sollte ein Deal geben, dass nach der Abwicklung des Senders bzw. der Anstalt auch Mitarbeiter übernommen werden können beim SFB. So, und das sei der Hintergrund gewesen, keine Ahnung. Also es war so, dass dieser Sender auf unsere Frequenzen gesetzt wurde, ausgerechnet dann auch RIAS 1, glaube ich, war es. Also der langweiligste Sender, den es in Berlin gab, wo dann natürlich, dann sind die bescheuert, also wenn sie jetzt ein RIAS 2 draufgesetzt hätten, hätten die Leute das vielleicht gar nicht erst mitgekriegt, aber RIAS 1. Und dann klingelten die Telefone und sagen, was ist denn bei euch los? Wir hören euch nicht mehr. Da ist plötzlich so ein anderes, so ein Schlagerprogramm. Und was ist denn passiert und so? Und dann ging die Bewegung, die du besser schildern kannst, eigentlich los, oder? So.
Ja, also der Hintergrund war, dass Singelstein, der war ja für den gesamten Rundfunk verantwortlich und sah sich eben auch erstmal als jemand, der versuchen sollte, irgendwie Arbeitsplätze zu halten, obwohl er wohl einer der wenigen Dissidenten überhaupt in dieser ganzen Struktur war. Also eigentlich auch mit einem Abstand zu den Dingen. Und es wurde ihm aber relativ schnell klar gemacht und vielleicht hat das auch diese Aktion ein bisschen ausgelöst, dass westlicherseits gar kein Interesse daran bestand, auch nur einen einzigen DDR-Journalisten zu übernehmen. So. Also da war man eigentlich der Meinung, das gehört alles abgeschafft und das arrangieren wir jetzt. Und der Rias wiederum hat ja im Grunde genommen seinen Auftrag absolviert, also mittels Propaganda, für die Zersetzung der DDR zu sorgen und musste sich im Grunde genommen ja auch Gedanken darüber machen, wie das weitergehen soll. Und da wurde dieser Deal halt ausgedacht, der, glaube ich, auch eigentlich noch so ein Hinterzimmer-Deal war und dann sickerte das aber irgendwie raus. Und dann haben die das in aller Geschwindigkeit eigentlich auch schneller gemacht, als sie es eigentlich vorhatten. Man muss ja nochmal dazu sagen, es war noch DDR. Also man versuchte sozusagen nochmal zu DDR-Recht schon Tatsachen zu schaffen, um dann mit dem ankommenden neuen System, das also einen Monat später ja dann da gewesen ist, sozusagen auf dieser Ebene dann zu verhandeln. Und es war dann aber so, dass in Berlin der Sender noch zu empfangen war und dass sich eben durch das Land ja so eine spontane Protestbewegung dann formiert hat. Ich glaube, in Neubrandenburg haben sie Hungerstreik ausgerufen, in Dresden gab es große Ansammlungen und an verschiedenen anderen Orten und in Berlin vor dem Ministerrat haben sich auch die Leute versammelt und auch den Hungerstreik ausgerufen. Sie mussten den dann dankenswerterweise nicht so lange durchhalten, weil nach 24 Stunden wurde die Sache wieder rückgängig gemacht und das fühlte sich erstmal wie ein cooler Sieg an. Aber es hat im Grunde mehr die Dinge wieder zurückgestellt auf Null. Also es war weiter vollkommen unklar, wie es weitergeht. Aber was klar war, und das wurde, glaube ich, dem Sender dann auch so ein bisschen klar, der diesen Moment zum Beispiel der Wiederaufschaltung in Dresden auch live begleitet hat, wo dann eine Masse sich versammelt hat, die dann gejubelt haben. Und in diesen Jubel hinein spricht dann jemand, der dann eine wichtige Figur wird in dieser DT64-Rettungsbewegung, den Satz, jetzt müssen wir also einen Verein schaffen, um für die Rettung von DT64 zu kämpfen. So. Und das war eigentlich auch genau die richtige Aktion, weil man auf diese Strukturen, die jetzt auf einen zukommen, einfach in Nutzung nehmen musste. So. Und sich da auch Kampfesebene schaffen und Unterstützer und so weiter und so fort. Aber es fühlte sich erstmal wie ein Sieg an. Und das Lustige ist ja, dass du, Rex, ja schon eine Compilation fertig hattest, die Systemausfall hieß. Und ich glaube, vorher schon Systemausfall hieß, oder?
Ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. Ne? Stimmt.
Ich total, bin ja der Mann mit den Fußnoten.
Total verdrängt. Nein, das war Bert Papenfuß.
Ja, das
da
stimmt.
Drängst du dich jetzt das, vor.
Ja, ich bin jetzt egal. Hier der Mann mit den Fußnoten.
Ja, ja, ja. Kleiner Scherz.
Und diese Compilation wurde dann relativ spontan, vermute ich mal, zu einer DT64-Compilation. Insofern.
Ja, wann war das? 90, ne?
90, weil dann der Moment, also die Compilation war fertig, war eine Zusammenstellung, kann man sagen, so von DDR-Sounds querbeet,
genau,
der interessanteren
Art. Genau, die hieß Systemausfall und die versuchte so den Underground und sagen wir mal den Mainstream zusammenzubringen. Ne? Also da waren so ein paar, also wir hatten damals ein kleines Label, Peking Records, und wir haben das zusammen mit einer großen westdeutschen Firma gemacht, SPV, und mit DT64. Und da waren so ein paar Sachen gesetzt. Sowas wie Renft war dabei, Engerling. Aber dann eben auch die Firma, wir hatten also auch Sachen reingebracht quasi. Also Herbst in Peking war natürlich mit der Bakschisch-Republik gleich der Aufhänger.
Herbst in Flake nicht zu vergessen.
Genau, dann hatten wir mit Flake was zusammen gemacht und war eine interessante Compilation. Also war gut gemischt. Also richtig knallharter Underground, die Firma war ja auch dabei. Feeling B natürlich, die Skeptiker. Und die Skeptiker haben letztendlich das ganze Projekt natürlich dann in die Tonne gedrückt. Also die Plattenfirma der Skeptiker. Weil die dann der Meinung waren, sie wären nicht gefragt worden. Und dann ging das alles vor die Gerichte und wurde dann ganz, ganz schlimm und endete mit dem Bankrott von Peking Records. Deswegen erinnere ich mich da nicht so gern dran. Aber die auf der A-Seite ging das los mit dem mit der Wiederaufschaltung des Senders. Da wurde richtig so gezählt und hier und jetzt DT64 und dann kam die Bakschisch-Republik. Mhm. Dann kam hier die Volkskammer der DDR singt, die Internationale. Mhm. Also schon eine coole Collage irgendwo, ne? Also schöner Cut-Up. Ja, genau, das war im Zuge dieser ganzen, dieses ganzen Aufruhrs. Wollte man das natürlich auch kommerziell nutzen, also SPV wollte das kommerziell nutzen und lief auch super an, also die erschien und die wurde sofort bestellt von großen Ketten, also es war damals so, damals gab es noch so Tonträgerhandel, ist ja heute eher nicht mehr so der Fall und dann fingen die Kaufhäuser an zu bestellen und so und dann kam die Klage rein, die einstweilige Verfügung, also es waren so 7.000, 8.000 Einheiten waren verkauft, also die bei SPV rieb man sich schon die Hände und sagte, jo, das läuft. Und dann zack, einstweilige Verfügung, Schluss aus, nicht weiterverkaufen. Und wir sind dann sogar, weil wir haben uns einen Anwalt genommen, der uns empfohlen wurde, der hatte auch Tangerine Dream vertreten. Da haben wir gesagt, ja okay, muss ja gut sein. Ja, war scheiße, war totale Scheiße, war den letzten Penner, den letzten Winkeladvokaten haben sie uns dann übergeholfen. Und dann sagte der Chef, als wir in der ersten Instanz verloren hatten, sagte der Chef von der Kanzlei, Herr Joswig, wir gehen in die nächste Instanz. Das ist ein Präzedenzfall wie damals bei Richard Wagner, als das Elsass wieder deutsch wurde. Und da haben wir gesagt, genau. Ja, zack, total, auch in der nächsten Instanz verloren. Und wir standen letztendlich mit 50.000 Nassen da, als sich der Rauch verzogen hatte.
Also mehrfacher Systemausfall.
Mehrfacher Systemausfall, ja. Also richtig, richtig abgezogen. Also
kleiner Tipp, gibt es ja bestimmt auf den entsprechenden Ebenen, nur in 7.000 bis 8.000 Exemplaren. Ich habe ein White Label.
Wow. Ja. Nee, CD war auch gut. CD-Version, da waren ein paar Bonustracks drauf. Zum Beispiel das Stück mit Flake. Herbst in Flake war ein richtig geiler Dub-Reggae. Bakschisch vor Burundi. Ja, so Sachen. Aber der Spaß war dann schnell vorbei, ne? Wie in anderen Zusammenhängen ja auch. War mal kurz lustig und dann. Jetzt ist aber mal
Also der Ernst des Lebens deutete sich also auf verschiedenen Ebenen an und für DT64 stand sozusagen das Todesdatum. Und was dann passierte, kann man unten dann sehr schön nachvollziehen. Insofern müssen wir das jetzt nicht alles hier erzählen, sonst sitzen wir 8 Stunden oder 18. Sozusagen der Horizont loderte und es stellt sich die Frage, wie weiter. Und dann haben dankenswerterweise, und das ist vielleicht auch kein Zufall, so Technikstudenten, sowohl in ehemals Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz, beziehungsweise in Dresden, die Organisation in die Hand genommen und gesagt, okay, jetzt wird eben ein Verein gegründet und jetzt fangen wir an, hier Strukturen zu schaffen und Widerstand aufzubauen. Es gab eine erste Anhörung in Dresden im Hygienemuseum, wo auch schon diverse Politiker eingeladen wurden, Benedikt Dürlich, auch ein interessanter sorbischer Dichter, by the way. Und da war auch klar nochmal, nach diesem Auflodern beim Frequenzcoup, da ist wirklich Potenzial. Es kamen hunderte Leute, kamen nicht alle rein, es musste nach draußen übertragen werden. Also hier, wir können was auf die Reihe bringen. Und das wuchs sozusagen von unten und näherte sich dann aber dem Sender an. Und das kulminierte zum ersten Mal, gibt es unten sehr schöne Beispiele, beim Piratentag, der sozusagen dann fast in Parallelverschiebung zu dem Frequenzcoup das Signal setzte, okay, jetzt geht's los. Jetzt oder nie. Marion, warst du da involviert in den Piratentag?
Nee, da habe ich gefehlt. Warum auch immer, weiß ich nicht mehr. Also ich habe das nur gehört. Ich habe nur mitgekriegt und dachte, scheiße, warum bin ich jetzt nicht dabei? Aber das war, ich weiß natürlich um die Vorbereitung und so weiter, das war so cool, weil das gezeigt hat, welche Kreativität plötzlich da eben auch durch die Leute, die also euch, ja, die uns quasi infiziert haben. Wir sagen, wir müssen irgendwas machen mit dem Sender, wir müssen auch Zeichen setzen und die Leute, die erwarten das und dann, was können wir machen? Wir tun so, als gehen wir in den Untergrund. Und dann haben wir wirklich wie aus dem Untergrund gesendet und das hat funktioniert. Also das war unfassbar. Also ich war nicht dabei, aber ich habe so gemerkt, die Atmosphäre war auch so plötzlich so subversiv. Wir machen, was jetzt verboten ist und so. Aber genau das, so wird es so, wenn wir im Untergrund sind. Du hast es anders.
Ja, kurz zum Szenario, genauso. Das ist also, ja. Es war im Grunde genommen ein extrem Langhörspiel.
Ja, genau.
Morgens um 5 schalten die Nachrichten plötzlich um und es wird verkündet, es ist der 1.1.92.
Genau.
Und alles ist so geeicht. Also die Nachrichten, der Wetterbericht, also permanent verkündet, das war ja Anfang September, dass so minus 5 Grad sind und so weiter. Und dann werden Leute angerufen, wie war dein Silvester? Dann antworten die, wie das Silvester war. Und dann wird eben durchgegeben, also klar, der Tag danach, wir sind abgeschaltet, aber wir senden weiter. Wir sind jetzt ein Piratensender. Und da wird den ganzen Tag über das so durchgespielt, dass DT64 mit den Sendewagen durch die Lande fährt und sich hier versteckt in Schwerin hinterm Busch oder in Dresden. Und dann.
Dass sogar die Bundeswehr uns irgendwie Quartier gibt, plötzlich haben wir.
Ja, alles Mögliche. So also der ganze Tag und das eben auch mit so einer Klangfarbe, die eben auch zu so einem Piratenradio passte. Also alles fing, glaube ich, auch morgens mit Sex Pistols an, so, einer der ersten Tracks. Und das war dann wirklich so ein Signal. So. Dann ging es richtig los. Dann gingen auch die Aufrufe heraus. Könnt ihr ja unten, gibt es so einen kleinen Zusammenschnitt in der Audiostation, mal reinhören. Es gibt den schon die Appellation vom Sender auch. Also das ist das, was nicht passieren wird, wenn wir uns nicht wehren. So, weil es wird keinen Piratensender geben, der DT64 heißt und überregional zu empfangen ist. Und das im Zusammenspiel mit diesen schon entstandenen Strukturen, die auch schon eingebunden waren, also die Chemnitzer und die Dresdner, waren schon Teil dieser Inszenierung. Die haben dann auch immer schön angerufen und gesagt, wie Silvester war und so. Dann kommen die großen Aufrufe, versammelt euch vor den Rathäusern und dann geht das los. Und dann entspannt sich ja so ein Netzwerk, das am Ende, es gibt unten so eine Landkarte, wo wir abgesteckt haben, wo zumindest uns bekannt DT64-Initiativen waren, ob nur als Vereine oder wie auch immer, als Aktionsgruppen und wo DT64-Aktionen waren. Und das waren über 80 Orte und davon war interessanterweise über ein Viertel in diesem Empfangsstreifen im Westen. Das heißt, der Sender, da warst du ja auch bei großen Aktionen dabei, wie Top 2000, wurde auch im Westen populär. Man hat also auch in Bayern, also überall, wo es möglich war, angefangen, DT64 zu hören.
Zonenrandgebiet, ne, hieß das.
Genau. Und auch dort haben sich dann Initiativen gegründet und dann eben bis zum 31.12. Gekämpft und dann eben diesen Teilerfolg errungen, unter dem wir heute noch leiden, nämlich dass der Sender dann de facto als Jugendradio von MDR übernommen wird. Offiziell. In Berlin dann allerdings sich sozusagen eine Abspaltung ergibt, das Rockradio B. Damit war klar, okay, Berlin geht verloren. Und dann gab es also diesen fatalen Weg, der dann zu MDR Sputnik einschlug. Aber davor passierte extrem viel. Rex, du warst auch dabei. Es gab mehrere große Aktionstage. Einer war der Stimmbruchtag. Und da warst du der Morgenmoderator. Kannst du dich daran erinnern?
Absolut. Absolut. Marion hatte mich angesprochen. Wegen Marion bin ich ja überhaupt zum Radio gekommen, muss man mal ganz klar sagen. Marion meinte, ey Rex, hier, ich hatte das ja mitbekommen, ne? Also ich war, wir reden von welchem Jahr?
Wir reden von 91.
Jetzt der Stimmbruchtag.
Der Stimmbruchtag war, glaube ich, am 20.12., wenn ich mich recht erinnere.
Genau. Und ich war im September, kann ich mich erinnern, war ich in Amerika im Südwesten unterwegs und da hängen wir irgendwann in so einem Motel rum in Arizona und der Typ, mit dem ich unterwegs war, der hat die Nachrichten angemacht und da haben die den Stress gezeigt, den die Leute wegen dem Radiosender machen in Deutschland und der Typ sagt, hey Rex, look at this, are they nuts, look at what they are doing in Germany just because of a radio station. der completely crazy. Und dann gucke ich so hin und denke, ach du Scheiße, DT64. Das war ein super Ding. Und du hängst da in der Wüste in Arizona rum und siehst, was die da für einen Aufstand machen. Ne? Und das war eine große Ehre, dass Marion uns gefragt hat, also ob wir das machen wollen. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich glaube, wir haben gesagt, es muss aber irgendwie so, weil wir waren damals sehr viel nachts unterwegs, habe ich gesagt, es muss irgendwas sein, früh morgens, weil sonst können wir es nicht. Und wir hatten dann die Zeit von 5 bis 6, glaube ich, irgendwie. Und kamen dann gerade so vom Arbeiten, so vom Machen und sind dann da rein, haben, glaube ich, gleich mit Laibach eröffnet. Irgendwie gleich, boah, volles Brett, Macbeth irgendwie. Die Nachrichten haben wir auch selber geschrieben, weil, wenn, dann richtig, ne? Und so ein bisschen so zurechtgeschrieben, wie wir uns dachten, dass das jetzt gerade so vielleicht sein könnte, müsste, sollte. Nee, das war eine super Erfahrung. Es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Das war ja unten in den Katakomben da. Diese Studiosituation war einfach der absolute Hammer. Es ist eine große Glasscheibe gehabt. Dahinter saß eine bezaubernde Technikerin. Ich glaube, es war Aminetta. Also so eine afrikanische Prinzessin. Und die spielt für dich Musik ab, die du ihr vorgeschlagen hast. Und dann kannst du dazu Zeug erzählen. Und dann haben wir auch telefoniert und so Sachen gemacht. Es war, glaube ich, eine großartige 24 Stunden. Glaube ich, Radiogeschichte, würde ich sagen. Absolut, das gab es vorher und nachher nicht in Deutschland. Also glaube ich nicht.
Ja, der Sender, um das kurz zu schildern, wurde, ich glaube, für 20 Stunden den sogenannten Prominenten übergeben. Ihr wart die Morgenprominenten. Und unten gibt es auch einen kleinen Zusammenschnitt. Fängt natürlich mit euch an. Sehr hörenswert. und dann gab es auch Dinge wie Gregor Gysi und wie hießen die beiden, die so auf sechs, genau, Ose und Traut, Gregor Gysi und mit einer von den beiden macht die Dance-Sendung. Also spielt dann so Acid House und kommentiert das und so. Und dann war auch, was ich, und dann, klar, so Tamara Danz und Angelika Weitz und die Zöllner und Thomas Putensen singt die Nachrichten, ja, im Stil von Udo Lindenberg. Das ist also grandios. Und die Sendung, die Rex dann auf DT64 danach macht, in konsequenter Fortführung dieser Frühschicht. Und auch Thomas Brasch hat bei diesem prominenten Tag mitgewirkt. Und zwar, ich glaube, Verkehrsnachrichten als Gedicht durchgegeben. Ja, als so, in, so könnte man sagen, so Polit-Karlauer Poesie irgendwie so. Es ist auch dokumentiert unten. Könnt ihr euch dann, in dieser Menge müsst ihr euch wahrscheinlich anstellen, um das. Aber ihr könnt auch gerne zurückkommen, weil es geht ja hier noch eine Weile.
Also es waren auch noch andere Bands vertreten, oder?
Da war ja, der ganze Tag war, ne, voll gestopft mit dieser Bandbreite, die DT64 auch abgedeckt hat. Wirklich grandios ist das Finale. Insofern Jürgen Kuttner, der, glaube ich, an dem Tag auch seine Radiokarriere quasi begonnen hat, weil der für irgendwen eingesprungen ist und dann als Quasselstrippe sich da sofort festgesetzt hat.
Dann bei Rockradio B, also quasi. Ja.
Und der damals Pressesprecher der bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot, nicht zu vergessen. Und Kuttner läuft durch den Prenzlauer Berg und gibt da Kommentare ab und landet irgendwann in so Kneipen und befragt da so Leute. Und das endet bei Aljoscha, Sänger von Feeling B und der Schönhauser 5. Und Aljoscha hat aber vorher schon eine Stunde gemacht und hat, da muss man noch dazu sagen, es war ja immer noch de facto Staatsradio, wenn auch dem Tode geweiht, aber es wurde staatlich bezahlt, staatlich verwaltet. Und live über den Sender ruft Aljoscha, der da schon aktiv ist mit Radio P, dem Piratensender im Prenzlauer Berg, das neue Piratenradio, Radio Frei, in Erfurt an und macht da so ein langes Gespräch, wie das denn so ist mit dem Piratenradio, was man da so braucht, wie teuer denn so ein Sender ist, wie hoch der stehen muss. Und ach nee, ist gar nicht so teuer und ganz so hoch muss man auch nicht. Und ja, interessant. Also wir wollen das hier nicht als Handlungsaufruf darstellen, aber denkt mal drüber nach, wenn euer Sender weg ist. Punkt, Punkt, Punkt. So. Also wirklich eine Sternstunde des Radios. So. Naja, und dann?
Gab es noch das Privatradio. Das war danach, ne? Also wo wir so getan haben, das erwartet, genau, euch, wenn es uns nicht mehr gibt. Und wir einen Tag lang wirklich Privatradio gespielt haben, mit Nachrichten, mit den Moderatoren, die auf ihre Prolex gucken. Auf meiner Prolex-Uhr ist es jetzt so und so viel Uhr. Eigenproduzierte Werbung, um die uns jeder beneidet hätte, der eine Werbefirma hat, die war so professionell gemacht. Und die Leute haben wieder angerufen und haben gesagt, um Gottes Willen, was ist denn los bei euch und so. Weil wir wirklich das Horrorszenario Privatradio inszeniert haben und zwar so glaubwürdig, dass sie dachten, das sei jetzt das, was sie bekommen.
Das war eine dunkle Prophezeiung.
Das war ganz schlimm, ja. Also wir waren das im Prinzip die Folie für das, was dann wirklich kam an Privatradios danach.
Das war im Grunde genommen also so wie der Stimmbruchtag, kurz vor der potenziellen und für Teile, nämlich mich betreffend, Mecklenburg-Vorpommern, ich war damals in Greifswald zum Studium, wir wurden ja als Erste gleich mal weggeschaltet. Dafür wurden, als Strafe wurde uns dann Enjoy auch noch auferlegt. Und Berlin, es wäre jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, das jetzt alles darzustellen mit dem Rockradio B und den schwierigen Fusionsverhandlungen, die dann auch grandios scheitern, mit dem SFB und so weiter und so fort. Das ist nochmal ein Kapitel für sich. Aber der Kampf ging im Grunde genommen weiter, weil die Übernahme durch den MDR war erstmal nur für ein halbes Jahr, muss man dazu sagen. Und da mussten die Frequenzen in Berlin geteilt werden mit Rockradio und so. Aber im Süden war es noch komplett zu empfangen. Und dann war die Frage, okay, 30.06., wie geht's dann weiter? Und davor wurde dann dieses super Radio 2000O gemacht. Kann man ebenfalls unten nachhören. Grandios, zumindest in dieser halben Stunde. Länger wäre das. Na gut, jetzt, heutzutage kann man auch andere Sender einschalten, die dann so ähnlich klingen. So. Aber wirklich grandiose Aktion. Und dann wird der Sender ja auf Mittelwelle abgeparkt, was dann bedeutete, dass wir in Greifswald ihn wieder hören konnten, allerdings eben verrauscht. Und dann gab es die Umbenennung und den Umzug nach Halle. Rex, du bist mitgezogen.
Nein.
Naja, nicht mitgezogen nach Halle, aber als Sendender. Also, Mario und du nicht.
Ich möchte keinem zu nahe treten, aber nein, ich habe viel Zeit doch dann auch in der Halle verbracht. Ja, nee, ich bin immer gefahren. Nee, stimmt gar nicht. In der ersten Zeit, da gab es so eine Art von, da war das ja eher so wie Klassenfahrt, so wie Abenteuerurlaub. Ne, da hatten sich Teile der, ich sag mal, Belegschaft jetzt, also der Crew von DT64, die hatten sich drüben in Hanoi riesige Etagen gemietet. Und da waren dann auf einmal so WGs, DT64-WGs, ne? Also Sputnik dann ja, ne? Also DT64 hieß es ja dann nicht mehr. Und aber das ist ja nur eine begrenzte Zeit lustig, ne? Das nichts gegen Hanoi. Ich zum Beispiel habe auch sehr, sehr, sehr viele interessante Nächte bei Uwe Oertel verbracht, dem ich auch an dieser Stelle nochmal danken möchte für seine Gastfreundschaft in dieser Zeit. Also, weil ich hatte ja eine Show immer so abends, also so, ich glaube, von 9 bis 11 oder so. Und da fuhr er ja auch nichts mehr zurück, ne? Und man konnte auch mit dem Auto, es ging auch nicht immer. Und dann ist man dann auch gern mal hier geblieben und hat das Nachtleben von Halle so inhaliert. Aber wie gesagt, das ist nur von begrenzten Amüsement. Irgendwann sagt man sich dann auch, naja, nee, fährst du doch mit dem Auto hin und fährst nach der Show wieder zurück. Und das war's dann, ne? Und dann in der Folgezeit hat sich ja auch gezeigt, dass vom harten Kern, also von den wirklich guten Leuten, einer nach dem anderen weggebrochen ist oder rausgemobbt wurde oder was auch immer, ne? Also da schien es ja auch eine Politik zu geben in dem Sender, das, was an Potenz da war, also peu à peu rauszuekeln. Also irgendwie da etwas Neues hinzustellen, von dem keiner wirklich wusste, was das eigentlich sein soll. Also mir kam das so vor, dass man versucht hat, Musik für noch Ungeborene, also ein Radio für noch Ungeborene zu machen. Also für Retortenkinder, die dann demnächst irgendwann mal kommen werden. So kam mir das dann vor. Also es ging immer weniger um Inhalte. Also Inhalte waren ja doch auch immer wichtig, gerade nachdem eben DT64 sich als so ein ganz eigenständiges Radio etabliert hat, ne? Wo eben also eine ganz eigene Stimme auch, also wo auch Widerstand eben einfach gegen die Verhältnisse, ja, tätig gelebt wurde. Ne? Und das wurde von der Führung, wie soll man sagen, keine Ahnung, da fehlt mir das Wort dafür, Und vor allen Dingen so völlig sinnlos, ne? Also man hatte eigentlich ein funktionierendes Instrument in der Hand, man konnte eigentlich loslegen und konnte den beschissenen bestehenden Verhältnissen, die sich ja gerade, das gab eine Renaissance des Spätkapitalismus, das muss man nicht immer kommen lassen. Also man kommt aus einer Gesellschaft, die eigentlich für eine Zukunft angetreten war, mangels gutem Personal wurde die Nummer verrissen, aber dass man dann gleich sagt, okay, wir gehen wieder zurück in die faulende spätkapitalistische Düsternis und installieren hier wieder eine alte Gesellschaftsform, die ja schon mehrfach bewiesen hat, dass sie nicht in der Lage ist, den Menschen wirklich etwas zu bieten, letztendlich, jetzt mal hart gesprochen. Und im Zuge dieser, weil Radio ist natürlich ein Medium und die Mächtigen wollen natürlich diese Medien in ihrem Interesse benutzen. Und dafür hat sich der Typ, der das Radio dann geführt hat, irgendwie zuständig gefühlt. Also er war quasi, er hat quasi aus dem Sender ein Konsumradio gemacht. Also er hat etwas gemacht, was keinem wehtut, was die bestehenden Verhältnisse stützt, was dem Kapitalismus den Soundtrack dudelt. Und das war natürlich immer unbefriedigender. Und ich habe es bis 98 ausgehalten. Das heißt ausgehalten. Ich habe meine Show gemacht und das war sehr interessant für mich. Und ich hatte auch gutes Feedback immer. Die Leute haben es gehört und keine Ahnung, die haben mir geschrieben und irgendwie anders. Trotzdem habe ich natürlich mitgekriegt, dass links und rechts immer weniger wurden. Oder Leute zum MDR gegangen sind oder was ganz anderes gemacht haben, keine Ahnung. Und irgendwann war ich so der Letzte, der noch eine Special-Show hatte. Und irgendwann haben sie mich dann auch rausgeschmissen, irgendwie einfach. Unter fadenscheinigen Gründen. Und dann war es das eben, 98, dann war eben. Und dann, keine Ahnung.
Ja, wir haben in Greifswald dann, weil es ja über Transponden da dann zu empfangen war, uns dann immer versammelt, also deine Sendung gehört. Was noch wichtig war, um dann Einstieg in diese Soundwelten zu gewinnen, die Blood Brothers, ja. Blood Brothers Broadcasting.
Also ja, es gab
Pressure
ja.
Pressure Drop.
Wir haben damals auch, fällt mir jetzt gerade noch ein, wir haben damals auch ein Special für ein japanisches Radio produziert. Wir haben einmal im Monat haben wir eine amtliche Stunde gemacht für J-Wave in Japan, wo wir so mal einen Querschnitt gegeben haben über die richtig coole Musik, die in Deutschland abgeht. Das durfte ich moderieren und zusammenstellen und so. So Sachen liefen da. Die Blood Brothers waren großartig. Ja. Das war der amtliche Sound aus London, der da kam. Also wir waren ganz weit vorne, streckenweise. Also bis Mitte der 90er oder so. Ne?
Ja, es ist unten auch ein bisschen dargestellt und es ist auch ein bisschen, ja, es ist erklärbar. Vieles von dem, was du gesagt hast, ist ja im Grunde genommen schon die Blaupause, warum diese Potenziale alle fallen gelassen wurden. Was ja auch bedeutet, dass ja diese, sagen wir mal, Massenminderheit, die sich für das Radio so eingesetzt hat und auch diese Strukturen geschaffen hat, in den Wind geblasen wurde. Also es gab ja diese Strukturen, es gab diese, man hätte ja sagen können, DT64 Fanclubs, Supporter, die ja wirklich alles Mögliche für diesen Sender gemacht haben und wie sich unten ja auch darstellt, über einen langen Zeitraum. Also es geht dann 92, 93 immer noch weiter, es werden immer neue Kämpfe ausgefochten, es wird immer neu gefordert, zurück auf UKW und so weiter und so fort. Dann gibt es eine Zeitschrift, die sich extra dafür gründet, die diesen Brückenschlag, DT64, Sputnik, ja im Titel trägt, Sput, DT-Nick, Rexios für ich auf Nummer 7 vorne auf dem Cover. Es gab einen Sputnik-Fanclub, der über diese Strukturen entstanden ist, da waren über 5000 engagierte Leute drin und das war dann alles egal, weil man dachte, okay, jenseits dessen gibt es natürlich eine wirkliche Masse und die ist wichtig. Und nennen wir noch einmal seinen Namen, Michael Schiwak, der ja diese Kämpfe ja nicht nur begleitet hat, sondern ja auch da eine Rolle gespielt hat, hat dann einfach eingeschwenkt auf das, was seiner Meinung nach vielleicht jetzt wirklich Radio ist, nämlich nur noch Sound, eine durchgehende Welle. War ja, glaube ich, auch verantwortlich dann für, wie heißt das, der andere Jugenddudelfunk, Jump. Also hat das dann betreut, was ja auch absurd war, weil da hat er quasi Doppeljump, so. Also ein bisschen erwachsener Jump und also sowas wie Radio 1, wo du dann ja angelandet bist, was es in dem Format ja auch selbst in Berlin lange nicht gab, muss man ja sagen. Auch Radio 1 war ja de facto so eine Art Neugründung, in dem Bewusstsein, dass es eine Hörerschaft gibt, die auch zuhört. Ja.
Was da interessant ist, ist tatsächlich, darüber habe ich jetzt so lange nachgedacht, immer wieder, dass im Prinzip das, was GT64 damals gemacht hat, immer wieder auch versucht wurde zu adaptieren. Nie in der Konsequenz, mit der wir das damals gemacht haben. Und das würden die auch alle von sich weisen. Also wenn man sagt, okay, guck mal, was wir für Formate entwickelt haben. Das, also dieses Talk-Radio, das dann auch von Fritz gemacht wurde und so weiter, womit wir bei DT64 schon angefangen haben, was von Fritz bzw. Rockradio B, also diese ganzen coolen Sachen wurden quasi von Radio 1, Fritz Radio 1 ja mit adaptiert und die würden aber alle sagen, nee, das, also wir haben das alles quasi neu erfunden, aber eigentlich haben wir den Grundstein dafür gelegt, wie cooles Radio gehen könnte und auch unabhängig und durchaus auch anarchisches Radio gemacht werden könnte, also mit diesem Geist eben, auch mit diesem freien Geist, den es dann auch selbst bei Radio 1, so frei das auch ist, so auch nicht mehr gibt, ja. Und das würden die natürlich alle von, also das ist meine These, ich sage, ohne uns gäbe es kein Radio 1 oder ohne uns und Rockradio B, dann eben in der Konsequenz gäbe es diese neuen Programme oder damals neuen Programme auch nicht.
Ja, es gab ja so einen Dokumentarfilm jetzt zum Jubiläum, Radio 1, und das war für mich dann schon irgendwie frappant. Also bei Radio 1 sind ja mehrere Figuren, wichtige Stimmen von DT64, noch an den Mikrofonen. Holger Lukas, der sogar eine Sendung weiterführt, die noch bei DT64.
Genau, Freistil. Freistil. Genau.
Aber der macht die Sendung.
Macht er noch. Ja. Die Sendung macht er noch. Ja.
Und Jürgen König, Knut Elstermann, Jörg Wagner. Und dann werden die da alle aufgereiht und reden darüber, was für ein cooles Radio und Radio, wo man zuhört. Und ja, und nicht einmal wird DT64 erwähnt, als hätte es das nie gegeben. Ja. Ja. Und da fand ich das schon schlimm. Und ich bin jetzt mal so frei und gebe jetzt hier mal in diese eingeschränkte Öffentlichkeit, dass wir schon überlegt haben, was passiert jetzt hier eigentlich mit Sputnik? Also wir sind jetzt hier. So. Ich weiß nicht, wo der verdammte Sender hier steht. Also wir sind jetzt quasi an der Endstation angelandet. Die heißen verdammt nochmal noch genauso. Es gibt keinen Verweis auf der Homepage, nichts. So. Als die Ausstellung in Leipzig war, hat der MDR das sogar noch aufgegriffen und versucht, das noch ein bisschen abrundend darzustellen. Und jetzt war es wohl so, dass es durchgesickert, dass in der Redaktion besprochen wurde, ob die jetzt was dazu machen. Und sie haben gesagt, nee, machen sie nicht. Und ich meine, da unten liegen lauter Materialien, wo sie, sogar der Slogan, wir haben ein Beweisstück da, Power von der East Side, haben natürlich anglifiziert dann Power from the East Side, aber wie auch immer, selbst den Slogan haben sie zum Anfang noch mit benutzt. Und dann hat es das nie gegeben. Also das macht mich unglaublich wütend und umso wichtiger ist es vielleicht auch wenigstens ein bisschen gegenzugewichten mit so einer Ausstellung oder so einem Talk. Oder Radioformaten, Rex führt den Rendsburg 0 weiter auf anderen Kanälen.
Genau, das wollen wir mal nicht vergessen. Also Radio ist ja jetzt nicht an die Erlaubnis von irgendwelchen Herrschaftsstrukturen gebunden. Radio an sich ist ja ein total anarchisches Medium, eigentlich. Bevor irgendwelche machtgeilen Personen ihre Hände darauf gelegt haben. Das heißt, als die Radiowellen entdeckt wurden, da war das ja Freiheit. Die Freiheit der Informationsübermittlung, oder? Darum ging es doch. Das war doch der Wahnsinn. Und irgendwann hat sich natürlich die politische Struktur damit beschäftigt und hat das für ihre Zwecke eingesetzt. Ne? Ich meine, da die Geschichte der Goebbels-Schnauze ist bekannt, wie das dann alles, was mit dem Radio, mit dem Medium alles machbar ist. Aber freies Radio zu kreieren, das ist ja im Grunde immer noch möglich. Und es einfach in den Raum zu stellen, und Leute, die es hören wollen, die hören sich's an. Ich meine, das ist ja ohnehin was heutzutage. Radio ist ja nicht mehr so, dass du um 16 Uhr einschaltest, weil da eine gewisse Sendung läuft. So, das ist ja durch, das Thema. Wir leben ja auch in einem sogenannten, ich habe das Wort nie verstanden, aber Podcast-Zeitalter. Grauenhaftes Wort, keine Ahnung, was das sein soll. Aber das Audio-Paket, was du überall hören kannst, überall hin mitnehmen kannst oder so. Das hat natürlich mit Radio nichts zu tun. Also Radio ist ja immer die Stimme, die von irgendwoher zu dir spricht und dir etwas vermittelt, was nur auf diesem Wege geschehen kann. Und das müssen auch eigentlich immer künstlerische Inhalte sein. Das ist nicht nur die Nachrichtenübermittlung. Kein Mensch von uns kann heutzutage noch Nachrichten ertragen. Das ist ja nur noch eine Zumutung. Das ist ja nur noch Manipulation. Aber das Schöne am Radio war ja immer das Freischwingende, der freischwebende Geist und diese wunderbare Musik, die über diese Radiowellen transportiert wurde. An jeden Ort der Welt, ja, wenn man es will. Ne? Und jetzt über dieses beschissene Internet geht es natürlich auch wieder an jeden Ort der Welt. Das heißt, wir können das, was wir hören wollen, was irgendwelche guten Leute irgendwo machen, uns nach wie vor anhören. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen tröstlich auch, kann man mal sagen. Damit man jetzt nicht so ganz ohnmächtig hier auf dieser Lederimitat-Couch rumsitzt und sich den Abend verdirbt. Das wollen wir nicht. Radio ist nicht tot, solange es Leute gibt, die gutes Radio machen. Unter welchen Bedingungen auch immer. Und Marion macht das nach wie vor, du machst es nach wie vor, ich mach's nach wie vor. Und so gibt es genug andere Leute, die es auch nach wie vor machen.
Radio Korax unter anderem.
Zum Beispiel, genau.
Fantastisches Schlusswort, hm?